Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ihr habt die großen, wunderbaren Nachrichten wahrscheinlich vernommen. Halleluja, es gibt endlich ein Streaming-Angebot für die Top 14 in Deutschland. Oskar, wie hast du in Frankreich denn diese Nachrichten wahrgenommen?
Ja, also in Frankreich hat es irgendwie niemanden interessiert, weil wir ja das alles schon gucken können. Ich habe es irgendwie auch erst zu spät so mitbekommen und auch dann über die sozialen Medien. Aber es ist natürlich mega. Endlich, ja, das beste Rugby der Welt, das beste Vereinsrugby der Welt, jetzt auch fürs internationale Publikum, legal da. Ihr braucht nur eine Kreditkarte. Da könnt ihr 4 Spiele im englischen Kommentar und alle anderen im französischen Kommentar euch anhören oder ansehen. Dementsprechend super. Es zeigt einfach, die Top 14 geht den Weg, den auch andere große Ligen gehen. Man internationalisiert sich, man versucht, legale Streaming-Angebote überall, wo es nur irgendwie geht, anzubieten, um so viel Marktanteil wie möglich abzugreifen, weil es steht außer Frage, die Liga mit dem besten Rugby, die Vereinsliga mit der längsten Saison, mit den meisten Stars, mit den meisten Kohle, die ist nochmal in Frankreich. Wer das Gegenteil behauptet, hat keinen Plan, hat keine Ahnung, das kann man einfach nicht mehr diskutieren. Es ist ganz klar, das Geld, wer kann, geht nach Frankreich. Ja, oder nach Japan. Aber ich denke, in Europa kommt man an der Top 14 nicht mehr vorbei. Dementsprechend mega, dass es jetzt vor allen Dingen auch legal geht. Es gab ja auch schon vorher den einen oder anderen Weg, wie man Top 14 Rugby schauen durfte oder konnte. Aber ob das so ganz legal war, ich weiß es ja nicht.
Also ich sage zumindest Folgendes. Ein Weg, den ich nicht gegangen bin, war ein Canal Plus Abo abzuschließen und dann ein zusätzliches Canal Plus Rugby Abo abzuschließen, womit man dann bei 50 Euro im Monat oder 60 Euro im Monat gewesen wäre, weil ehrlicherweise hätte sich das auch kriminell angefühlt. Trotzdem, ist ja eine Sache, über die wir schon immer mal wieder geredet haben, dass die Top 14 oder dass es eigentlich wahnsinnig ist, wie wenig international die Top 14 eigentlich ist. Es gab mal so einen Deal, dass 1-2 Spiele in Japan gezeigt wurden. Seit ein paar Jahren werden 1-2 Spiele in England gezeigt, 1-2 Spiele irgendwo noch woanders. Aber das, was sie jetzt nochmal veröffentlicht haben, dieses große neue internationale Deal-Paket, dass sie in ich bin mir nicht sicher, ob es 12 oder 14 Länder sind, in denen sie offizielle TV-Deals haben und dazu eben in allen anderen dieses Streaming-Angebot, ist schon ein riesiger Schritt und der absolut wichtige Schritt, um die Top 14 eben auch nachhaltiger und wirtschaftlich nachhaltiger zu gestalten. Weil es ein bisschen redundant, wirtschaftliche Nachhaltigkeit zieht mit in das ganze Thema rein, aber oder, ist ja auch egal. aber ist ein wichtiger, wirklich wichtiger Schritt, finde ich. Und ich finde es fast überraschend, dass es erst so spät gekommen ist.
Aber holst du dir das Abo?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ich meine, ich werde es ein bisschen vermissen, es im Radio zu hören, weil ich das doch irgendwie genossen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin irgendwie ja noch mit der Bundesliga-Konferenz der Sportschau groß geworden.
Ich tatsächlich auch immer mit Papa 18 Uhr, wo der immer ein bisschen später dazugekommen ist. Zweite Liga und dritte Liga hat der nicht geguckt. Aber dann war schon gut. War schon Sportschau, war schon richtig, war schon Prime. Besser wurde es auch nicht mehr. Von da ging es bergab.
Ja. Ich kann mich halt auch erinnern, so als 12-Jähriger mit viel zu geringem Taschengeld Inforadio einzuschalten und das Hertha-Spiel irgendwo, die 2 Sekunden Hertha-Spiel, über die sie geredet haben, irgendwie anzuhören. Und ich finde das immer noch ganz schön, dass auch im Rugby irgendwie so auf Südradio, was ja dann auch ein global gesehen sehr mittelmäßiger Sender ist, aber die Rugby-Übertragung, die machen sie schon echt gut. Das finde ich dann immer schon echt schön. Aber ja, natürlich, und freue mich darauf, wenn sie in den nächsten Jahren dann, oder ich hoffe nicht, dass es so lange dauert, aber dann auch die Pro de Deux dazu holen. Und
wobei, die gibt es ja schon auf Englisch, auf YouTube, die Pro de Deux.
Ja, aber auch nur das eine Spiel und auch nur mit VPN, also theoretisch ist es ja ein britisches Angebot oder ein Angebot für den britischen TV-Markt. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie eben sagen, naja, wir wollen das Abo ausweiten und dann eben zusätzlich zu Top 14 die Pro de Deux und vielleicht sogar die National anbieten. Das würde für mich zumindest sehr, sehr viel Sinn ergeben, dass sie eben sagen, wir bieten das Maximum auf dieser Plattform, das wir anbieten können, um da auch die maximale Kontrolle über den Rapid zu haben, oder zumindest die Pro D2 würde ja sehr viel Sinn ergeben. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und ob das ein Erfolg wird. Ich meine, so ehrlich müssen wir auch sein, dass die Ligue 1 das in den letzten Jahren auch probiert hat und kläglich gescheitert ist. Auch The Zone in Frankreich, es hat alles nicht funktioniert beim französischen Fußball. Bleibt man gespannt, ob es der französische Rugby besser macht. Man ist insgesamt ja auf einem sehr, sehr guten Weg, was die Marktabdeckung angeht, gerade mit der Nationalmannschaft auch. Aber es muss man schauen. Erstmal einen Schritt in die richtige Richtung und alles andere wird sich dann zeigen. Ist ja auch, vielleicht um mal diesen Kontrast einmal hervorzuholen, wenn wir auf den anderen Rugby Code gucken. Den Rugby League, den 13er Rugby Code, der ja in Frankreich eigentlich auch nur in drei Städten existiert und in England in drei weiteren, wo seit die letzten sechs TV-Deals, die englische Super League, wo ja auch in der kommenden Saison die Catalan Dragons und Toulouse weiter mit dabei sind, bis die Catalan Dragons weiter, Toulouse wieder mit dabei sind, gehen die TV-Deals seit Jahren signifikant zurück und man ist jetzt mittlerweile in dem Punkt angekommen, wo die einzige relevante Rugby League oder Rugby League Liga, das gibt bestimmt eine elegante Art und Weise, das auszudrücken, an dem Punkt angekommen ist, die Super League zu kaufen. Also das ist zumindest steht das sehr stark im Raum, dass die NRL die Super League übernehmen wird oder zumindest mit einem entscheidungsfähigen oder alleinentscheidungsfähigen Anteil an Aktien. Darf man sehr gespannt sein, wie sich das entwickelt.
Ja, Rugby League, muss ich ja
Aber
gestehen, nicht wirklich mein Steckenpferd.
meins ehrlicherweise auch nicht, aber die Realität ist ja nun mal, dass mit Carcassonne, Limoges und wer ist denn der dritte im Bunde? Es gibt drei Teams aus dem Departement Orde, was ja nun kein riesiges Departement ist. Ja, Carcassonne, Narbonne, in Anführungszeichen echten Rugby. Und das Finale war ja in den letzten 6 Jahren immer in Narbonne. Und daher, man ist nicht unbedingt drumherum gekommen. Es war ein Thema. Aber ich finde den Sport ehrlicherweise auch nur mäßig unterhaltsam.
Ich gucke es
Kann
manchmal nur
mich
mit
nicht so.
den Jungs, die dann auch von der Insel kommen, von Australien oder so. Die finden
Ja.
das ja dann doch ganz gut, die kennen ja auch dann, kennt sich ja dann auch untereinander. Manchmal gucke ich dann dazu. Aber ist auch nicht schlimm. Ne? Damit quälen kann man mich jetzt auch nicht. Aber dass ich das jetzt für mich alleine mir anschaue, das ist, glaube ich, nicht so der Fall.
Ja, ich meine, das ist mit den Pazifikinseln und mit State of Origin, das sind ja immer noch andere Themen irgendwo. Ich meine, auch bei World Rugby scheint man das ja nicht unbedingt. Ich meine, ich wollte es als Witz starten, dass bei der Pressemitteilung für diesen Nations League Quatsch, den sie da schon wieder verbrochen haben, als Beilagefoto ein Bild vom Rugby League Team von Tonga verwendet haben statt Ikaletahi. Allerdings derben. Auf der anderen Seite, sie haben sich ja in den letzten 10 Jahren massiv von Rugby League inspirieren lassen, was unter anderem die Auswahlfähigkeiten von Nationalteams angeht, wo man in Rugby League ja sehr freizügig sein darf. Man hat sich ja durchaus inspirieren lassen. Also so ist es ja nicht. Samoa haben sie ja auch jetzt ganz knapp für die WM noch qualifiziert. Gegen Belgien gewonnen. Nicht gegen Belgien gewonnen,
13-13
gegen
hatten einen
Belgien.
Bonuspunkt mehr und sind deshalb qualifiziert.
Nicht gegen Belgien gewonnen. Ich wollte eigentlich noch sagen, oder ich wollte es eigentlich andersrum formulieren, dass ich ja ein bisschen stolz auf mich war, weil nachdem ich ja überall, wo ich gefragt wurde, gesagt habe, nee, ich glaube, Belgien qualifiziert sich. Ich glaube, Belgien macht es. Nee, gegen Namibia, da bin ich mir sicher, dass Belgien gewinnt. Namibia fehlen so viele Spieler, das macht Belgien ganz klar. Und dass man so knapp nicht richtig lag, ich will ja nicht sagen, dass es mich mehr wurmt als die Belgier selbst. Aber
Im
vielleicht.
Herzen Belgier, Mark im Herzen Belgier,
Ja, die
Mark
Farben.
Berlin Belgier. Ja.
Die Farben bleiben die gleichen. So groß. Ich bin mal wirklich gespannt. Meine Belgien hat natürlich den Vorteil, dadurch, dass es ja halb französischsprachig ist, bin ich mir echt gespannt, wie es weitergeht. Meine, theoretisch gibt es nur wenige Länder, wo es für junge Spieler so einfach ist, in Frankreich Fuß zu fassen wie für Belgier. Zumal es ja auch
Ja, aber für die
viele
Deutschen, aber
Franzosen.
für Deutsche ja zunehmend auch. Man muss ja sagen, es gibt jetzt zu so viele Deutsche
Ja.
irgendwie. Man sieht deswegen ja auch die U18 und wenn man sich anschaut, wie die U18 spielt und wie die U20 spielt, schon ein gewaltiger Unterschied. Und das liegt einfach daran, dass so viele deutsche Jungs jetzt in der U18 auch in Frankreich hier Rugby spielen. Und den Unterschied sieht man. Das ist extremst.
Das stimmt.
Was ich viel krasser fand, ich wusste gar
Das
nicht, dass die
stimmt.
Schweiz auch eine eigene U20 hat. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Aber gut. Ja.
Ich weiß nicht, man müsste jetzt natürlich mal gucken, auch bei der Servette Genève, die ja nur in Frankreichs vierter Liga spielen, sind schon auch viele Franzosen dabei. Aber sie haben schon nachgeholt, was die Ausbildung angeht. Aber da wäre ich jetzt mal wirklich neugierig. Ich muss ganz offen sagen, dass Schweizer Rugby nicht unbedingt mein ganz großer Schwerpunkt in der Recherche ist.
Falscher Podcast, ja. Machen wir einfach weiter mit dem Finale National, oder?
Ja, bevor wir uns an das gigantische oder überraschend große Trainerkarussell wagen, bis Anfang Januar steht noch die Entscheidung im Raum, wo das Drittligafinale stattfindet. Die ungeschriebene Regel bis jetzt war ja, dass es in einem Stadion eines teilnehmenden Teams ist. Also ich glaube, wir hatten Bourgoin, Bourg-en-Bresse, Narbonne, Chambéry. War, glaube ich, die Abfolge. Und bisher hatte sich offiziell nur Périgueux beworben. Was Sinn ergibt, neues Stadion. Das war ja auch in Chambéry das Thema, direkt mit dem neuen Stadion erstmal das Finale ausgerichtet. Périgueux will da jetzt nachziehen, das ergibt für mich viel Sinn. Aber Nizza wie ich nach diesem Wochenende ganz klar sagen muss, wahnwitzigen Größenwahn, will natürlich im eigenen Stadion aufsteigen.
Verständlich.
Und verständlich und schlagen entsprechend das große Stadion von Nizza vor. Die Allianz Riviera mit was 35.000 Plätzen, 30.000 Plätzen, irgendwas in dem Dreh. Ist kein gigantisches Stadion, aber natürlich schon kein kleines. Und ich bin gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr teuer wird. Für die, die es nicht wissen, ich meine, was verbindet man mit Nizza?
Geld,
Strand,
Strand.
Focaccia. Aber was viele nicht wissen, ist, dass Nizza anscheinend auch ein Wintersport-Hotspot ist. Dort wird zu den Olympischen Winterspielen, das sind ja jetzt nicht doch diese, ich glaube zu den aktuellen, vielleicht irre ich mich da aber auch, und wir reden über die danach kommen, werden die Eislaufwettbewerbe in diesem Stadion stattfinden. Weil natürlich, ich meine, in aller Fairness, wir reden von der Stadt, die sich entschieden hat, direkt mit dem Gefängniseinzug von Nicolas Sarkozy den Platz vor dem Polizeihauptquartier nach ihm zu benennen. Also ganz, ganz normal tickt man da sowieso nicht. Aber ja, Eiskunstlauf wird dort stattfinden. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und vermute einfach mal, dass es nicht günstig sein wird, eine Eislaufbahn in einem offenen Stadion in Nizza zu finanzieren. Ich bin mir sicher, dass man da vielleicht versuchen muss, einiges an Mieteinnahmen wieder reinzukriegen. Aber ansonsten, ich wäre erstmal sehr neugierig, deine Meinung zu hören. Ist die Gefahr, dass es ein halbleeres Stadion ist, nicht vielleicht dann doch zu groß, als dass es der, Entschuldigung für die Wiederholung des Wortes, der ganz große Wurf wird?
Na, ich würde es mal versuchen, oder? Vielleicht kriegt man ja doch ein paar Leute zusammen. Also, wenn sie auch noch aufsteigen, ja, dann irgendwie günstige Tickets im Stade Francais-Style, dann die andere Hälfte verschenken, warum nicht? Große Party, Aufstiegsfeier und dann in die zweite Liga. Wenn man natürlich verliert, ist das Ganze katastrophal, ne?
Ja, ich find's. Chambéry letztes Jahr war ausverkauft.
Und Narbonne. War es nicht in Narbonne?
Nee, ja, Narbonne war letztes Jahr, Chambéry war das Jahr davor, Entschuldigung. Hm. War ausverkauft, Narbonne war auch ausverkauft. Nizza ist halt ein bisschen weiter weg für die meisten. Carcassonne war es ein Katzensprung in den Parc des Sports. Aber ansonsten, Jahre davor war das Finale nicht ausverkauft. Und wenn wir ehrlich sind, Nizza, der OGC Nice, der ja nur Hauptmieter dieses Stadions ist, verkauft dieses Stadion oder füllt dieses Stadion recht selten.
Großer Fußballverein. Oder wie wir Rugby-Spieler sagen, Rundballverein. Die Rundballer.
Es ist ja nicht mal ein unerfolgreicher Verein. Ja? Aber ja, auch die füllen das Stadion nicht ansatzweise regelmäßig. Meistens sind schon so 10.000 Plätze leer. Und ich weiß nicht, ob ich es dann nicht vielleicht ein bisschen optimistisch finde. Ich finde 10.000 Leute, 15.000 Leute für so ein Finale ist realistisch. Aber da reden wir halt immer noch von 20.000 leeren Plätzen. Und ich weiß dann nicht, ob nicht ein kleineres, volleres Stadion vielleicht der Liga ein bisschen einen größeren Gefallen tun würde. Aber muss man mal schauen. Noch ist ja eh nichts entschieden.
Wir bleiben dran macht's für euch, das versprechen wir euch.
Macht es für einen Spieler eigentlich einen Riesenunterschied, wenn das Stadion so leer ist?
Nö. Ich habe schon in leeren Stadien gespielt, in vollen Stadien gespielt. Man kann sich meistens nicht mal an das Spiel an sich erinnern. Wenn man so erschöpft ist, nee, ich würde sagen, es macht keinen Unterschied. Ob man jetzt im Aviva-Stadion spielt oder in Aurillac, es macht höchstens beim Aufwärmen Unterschied. Da guckt man einmal nach oben und sobald man das Spiel beginnt, ist es eh egal. Also würde ich jetzt so von meiner Erfahrung sagen. Ich würde fast behaupten, dass es in Aurillac sogar manchmal lauter werden kann als bei den Iren.
Also. Ich glaube, es gibt so, also meine Erfahrung mit größeren Menschenmengen zum Spielen ist ja dann doch recht begrenzt. Aber es gibt so diesen Sweet Spot, finde ich. Also ich fand so, ich glaube, die größte Zuschauerzahl, vor der ich je gespielt habe, waren so 2.500, 3.000. Und das war dann schon so viel, dass ich gesagt habe, okay, also irgendwo ist es halt eine Kulisse, aber so viel kriegt man nicht mit. Aber so, für mich war so diese Grenze immer so 800, so 700, 800, wo du halt noch so Individuen immer wieder erkennst. So der eine alte Sack, der hinter den Stangen steht und dich beim Aufwärmen die ganze Zeit anbrüllt. Das, ja gut, weiß ich ja nicht, ob das dann nicht, wenn in so einem halbleeren Stadion nicht dann vielleicht wieder diesen Effekt hat, dass man so einzelne Leute wiedererkennen kann. Aber wie gesagt, dafür ist da zieht deine Erfahrung deutlich mehr als meine.
Ja, wahrscheinlich schon, oder? Also.
Ich würde schon sagen.
Rugby ist Rugby, ob man es jetzt an der Jungfernheide spielt oder im Aviva-Stadion, muss einfach den Ball ins Mahlfeld bewegen. Ganz einfach. Es bleibt das gleiche Spiel.
Ich lehne mich jetzt nur dahingehend aus dem Fenster. Ich ärgere mich, dass ich vermute, dass im Aviva-Stadion der Rasen ein kleines bisschen besser ist.
Ja, wir haben nicht so, ich zwar nicht ganz so viel Maulwurfshügel da, wie in der Jungfernheide. Ich weiß noch, als wir damals Jugendrugby gespielt haben, müssten wir immer über den Platz laufen zuerst und dann haben wir geguckt, ob da Scherben liegen oder irgendwelche spitzen Gegenstände. Dann mussten wir erstmal den Platz säubern und dann haben wir angefangen zu trainieren. Aber es hat auch Spaß gemacht.
Weißt du, das ist eine traurigerweise eine recht gute Überleitung zu dem Trainerthema, denn dieses Problem hat der Carcassonne in den letzten Jahren ja auch durchaus. Ich hoffe nicht mehr, ich habe es ehrlicherweise jetzt seit einem Jahr oder zwei Jahren nichts mehr davon gehört. Aber davor war das ja durchaus noch ein relativ großes Thema. Sie haben sich einen neuen Offensivcoach gegönnt. Ich habe hier in der Liste noch das Fragezeichen stehen, aber es ist mittlerweile offiziell. Ich habe es relativ früh letzte Woche schon gehört, dass es ein Thema ist.
Manny Edmonds aus Australien war, glaube ich, auch ein Agent, oder?
Ja, Manny Edmonds hat eine lange Karriere in Frankreich. Also wirklich eine lange
Papillon, glaube ich,
Karriere in
auch.
Frankreich.
Papillon war auch, ne, unterwegs gewesen.
Ja, er hat in Frankreich, hat er, ich glaube, 130 Spiele für Perpignan gemacht und fast 80, 90 für Bayonne. Und dann war er seit Karriereende, was ja nur auch 15 Jahre, oh, 20 Jahre wahrscheinlich her ist,
Mr.
war
Bizier,
er Trainer.
also Mr. Bizier, Toulon, Oyonnax und Agen oder so, ne?
Ja, ziemlich akkurat, ja. Ich habe ihn 2015 kennengelernt. Da war er gerade frisch Cheftrainer von Béziers. Und witzigerweise der Bruder unseres Kapitäns in der Bonne. Was ist unseres? Also, ich habe ihn nicht in der Bonne gespielt, aber. Ne, aber. Kannte natürlich dann Juha Edmonds und seine Frau ganz gut. Und habe ihn dann den Abend vom Derby haben wir zusammen gegessen, was auch ein sehr skurriles Erlebnis war. Er wohnt immer noch in Perpignan oder bei Perpignan.
Also
War
so lange ist
auch
es dann auch
Béziers.
nicht nach Carcassonne, ne? Dann nimmt man einmal die Autobahn, glaube ich, 20 Minuten, 30 Minuten.
Ja, also ein bisschen länger wird schon sein. Also es sind so 35 bis, also eine Stunde wird er schon fahren. Aber es geht halt trotzdem. Also wenn ich, also ist jetzt auch nicht so viel länger, als ich durch Berlin pendel.
Bisschen teurer halt,
Also,
ne? Durch die Peage. Aber das ist ein anderes
ja, ein
Thema.
bisschen. ja, aktuell, meine, seit, ja genau, vor 2 Jahren, 3 Jahren war er Backs-Coach in Agen und war dann Teil eines großen Wechsels oder
Flop.
Wechselthemas. Ja, Flop will ich gar nicht sagen. Ich glaube, in Agen war ja immer so dieses Thema, dass die Trainer einfach nicht ansatzweise genug Zeit gekriegt haben, um ihre Pläne zu etablieren.
Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, aber die hebe ich mir auf.
Ich war mich. Von daher glaube ich nicht, dass er wirklich ein Flop war. Hat sich dann jetzt die Zeit genommen. Seine Kinder sind ja auch beide in Frankreich groß geworden. Also, dass er nach Australien zurückgeht, stand, glaube ich, auch nie im Raum. Hat jetzt die letzten 1,5 Jahre, 2 Jahre, DS Catalan, also die Étoile Sportive Catalan in Argelès, in der F3 müsste es sein. F2, F3. Also schon Amateur-Rugby
Ganz
gecoacht
entspannt.
und ist. Und in Carcassonne jetzt eine neue Herausforderung, eine recht große Herausforderung, möchte ich sagen, nachdem der Trainerstab jetzt den halben Kader öffentlich abgeschrieben hat.
Echt jetzt?
Nach
Hab ich
dem
gar nicht
letzten
mitbekommen.
Spiel. Ja. Hat
Erzähl mir
gesagt,
mehr. Wo finde ich das?
immer. Ich hatte dann auf der Pressekonferenz, hat er nach dem Spiel gesagt, immerhin wissen wir jetzt, auf welche Spieler wir zählen können und vor allem auf welche nicht. Was ich finde, ja, weiß nicht, ob das ein Statement ist, das man öffentlich machen muss. Auch wenn man sauer ist, aber ich weiß ehrlicherweise nicht, wie du als Spieler nach so einem Statement, nachdem der Trainer öffentlich sagt, man kann sich nicht auf dich verlassen, wieder zurückkommen soll. Also ich meine, ich schätze, dass immerhin hat er keine Namen genannt, aber naja, finde ich trotzdem, ich weiß nicht, ob man solche Statements öffentlich machen muss. Ich finde ja persönlich nein, aber ich meine, es ist halt auch, um jetzt mal irgendwie vorzugreifen, der Spielplan war ja auch recht gewagt. Also, dass du sagst, du fängst mit deiner B15 an, um sie dann hinten raus zu überrollen.
Hätte ja fast funktioniert, ne?
Naja, aber es.
Vielleicht, weil wir
Weil.
schon beim Spiel sind, einfach für den Kontext. Carcassonne verliert erneut zu Hause 28-32 gegen Valence-Romain. Man lag, ja, ich glaube, in der Halbzeit fast mit 0 zu hinten. Das war irgendwie 0 zu 26. Hat dann nochmal
Ja.
voll minus aufgeholt, aber es hat halt nicht gereicht.
Naja, es ist, und das, ich, Ja, es hat absolut nicht gereicht. Und ich meine, ich glaube halt auch, wenn du Valence bist und sagst, du liegst 26-0 vorne zur Halbzeit, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man dann vielleicht einen Gang zurückschaltet. Es hat Carcassonne sicherlich auch nochmal ein bisschen einfacher gemacht, dass Valence sich ein bisschen sicher gefühlt hat. Ich denke halt, dass es mutig ist zu sagen, wir lassen die mal machen und wenn sie nicht mehr konzentriert sind, dann holen wir das auf. Ja, aber wenn ihr nicht 26-0 hinten liegt, müsst ihr auch nichts aufholen.
Ja, aber wenn du es so sagst, muss ich dir schon recht geben. Eigentlich, es gibt ja Teams, so, wir haben es auch mal versucht, kann ich mich noch erinnern, gegen Bordeaux, nee, gegen Racing gespielt in der U21 und haben damals alle unsere Jungs mit Profi-Erfahrung, also den Moses Aloimil, der jetzt, der müsste schon über 100 Top-Kator-Spiele haben, irgendwie Charlie Rock, William Bercillier, der jetzt, also ich glaube, Charlie hat aufgehört, Rugby zu spielen, und William hat auch aufgehört, Rugby zu spielen, aber die haben beide damals Top-Kators gespielt, beziehungsweise hat Profi-Erfahrung und die wurden auch alle auf die Bank gesetzt, das war der Masterplan, die kommen dann von der Bank und gewinnen das Spiel. Wir lagen aber zur Halbzeit schon so weit zu hinten, dass es nichts gebracht hat und wir das Derby verloren haben. Pascal Papé war nicht glücklich. Ich kann es nur immer wieder sagen, das einzig Gute war, ich habe eh kein Französisch verstanden, dementsprechend konnte ich auch nicht traurig sein. Ich weiß bis heute nicht genau, was für Worte da gefallen sind. Sie waren nur ziemlich laut.
Gott. Ja, ich meine, immerhin, wenn er sich mit einer Sache auskennt, Pascal Papé, dann ist es verlieren. Oder ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber es läuft in Bourgogne jetzt auch nicht so gut. Kommen wir mal später zu.
Jetzt aber, Fall anderer Trainer, neuer, oder? Brief.
Ja, Brief, naja, es ist ein anderer Trainer.
Er macht die Rolle rückwärts, ne?
Pierre-Henri Brancan ist jetzt zu sehr, also wann ist er zurückgetreten als Trainer?
Zum Ende der Saison.
Ja, zum Ende der Saison ist er, hat er als Trainer aufgehört und es hat sich als Sportdirektor engagiert und Dari Carrère das Ruder überlassen und jetzt wird er wieder zusätzlich zu seiner Rolle als Sportdirektor eben auch wieder auf dem Feld aktiv sein. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich meine, immerhin, nach allem, was wir gelesen haben, ich schätze, wir sollten einfach nur froh sein, dass es nicht Franck Azema ist.
Wieso?
Die Logik des französischen Trainerkarussells hätte gesagt, Franck Azema ist aktuell der eine Coach ohne Job, er hätte es kriegen müssen. Und dass man trotz allem auf die Kontinuität setzt und sagt, wir sind eigentlich nicht unzufrieden mit unserem Staff, wir sind eigentlich nicht unzufrieden mit unserem Team, sondern wir arbeiten hier jetzt konzentriert weiter und dann wird das schon.
Muss ich auch sagen, Pierre-Henri ist letztes Jahr mit Brief Zweiter geworden und dann im Top-Halbfinale gegen Montauban verloren.
Ja, was sicherlich ein Anführungszeichen schändlicher Moment war. Aus Briefperspektive kann ich mir zumindest vorstellen, dass man das nicht so gut verdaut hat. Ich meine, offensichtlich nicht. Aber es war ja trotzdem, wie du gesagt hast, es war ja eine gute Saison an sich. Auch einem, die sie mit starken Schwierigkeiten angefangen haben und er hat seinen Rücktritt ja unter der Saison auch angeboten.
Nach der Niederlage zu Hause gegen Angoulême oder so, ne?
Ja.
Ah, ja.
Ja. Ich bin gespannt, aber zumindest, das muss ich jetzt, man neigt ja dann doch sehr dazu, zu negativ zu sein. Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal positiv herausstellen, wenn ein Verein kontinuierlich oder mit Kontinuität arbeitet und die Ruhe behält, trotz einer weitestgehend schwierigen Saison.
Auch hier möchte ich im Kontext, anrechnen. Warum schwierig, Brief auswärts verloren, 25-17 gegen Béziers, hat es ja für Darikara nicht irgendwie sonderlich leichter gemacht, in seinem Posten zu bleiben.
Nachdem wir letzte Woche noch gesagt haben, sie haben sich den Frust vom Leib gescored. Oder war letzte Woche das Spiel gegen Monomasson? Ich habe irgendwie.
Ja.
Die Woche davor? Ja. Was sie irgendwie mit
17 diese Woche Punkten gewonnen haben. Diese Woche ist
ja
Holidays. Ja. Holiday!
Sie werden einiges zu tun haben. Ich kann mir vorstellen, dass der Urlaub nicht allzu lang ausfällt.
Nein, sie haben tatsächlich gestern schon angefangen zu trainieren. Bei uns geht's erst am Freitag los und mit einer Weintour nach Sancerre. Gibt schlimmere Dinge.
Gibt schon schlimmere Dinge, ja. Bin ein bisschen neidisch. Ansonsten, es hat hier nicht aufgehört. Einen gab es noch bei, nicht Trainer, aber Sportdirektor Fabian Gengbacher. Entschuldigung, Jean-Jean Bacher, hat seine Rolle als Sportdirektor bei Lyon zurückgegeben.
Jean Gerbacher
Eigentlich kann.
gegen Gengenbacher. Ich weiß nicht, warum ich das so
Ich
lustig
war immer
finde.
über.
Ich finde das sehr lustig.
Es ist schon. Gengbach, habe ich ja jetzt gelernt, ist ein Dorf an der, in Baden, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder in der Pfalz oder so. Zumindest sind wir da auf dem Rückweg aus Nevers sind wir da vorbeigefahren. Das weiß ich, oder kann ich mich nicht recht dran erinnern. Aber korrigiere mich da gerne, wenn ich sehr falsch liege. Vielleicht ist auch ein anderes Gengbach, wer weiß das schon. Ah ja, dritter Sportdirektor von Lyon zurück. Nicht riesig überraschend, dass da irgendjemand für die aktuelle, sind ja aktuell Drittletzter, also ja, klar, mit Vorsprung auf den Relegationsplatz, also 17 Punkten Vorsprung oder so. Aber ja, dass es da irgendwelche Konsequenzen gibt, war relativ absehbar. Eine Nachricht am Rande. Der Konflikt zwischen Altrad oder Moed Altrad und der Stadt Montpellier schwelt weiter. Der Bauunternehmer möchte weiter Dinge tun, die ein Bauunternehmer tut. Er möchte nämlich ein Stadion und eine zugehörige Rugbystadt
Bauen.
bauen. Er möchte halt bauen. Es ist,
Ist auch okay, ist auch normal. Liegt in der Natur eines Bauunternehmers, dass er bauen will, ne?
ja, kann man halt keinen Vorwurf machen. Oder sagt, naja, also. Die Stadt Béziers hat mir ja gesagt, sie rollen mir den roten Teppich aus. Ein großes Rugby-Wochenende in Béziers, unter anderem das Spiel der All Blacks 15 gegen Uruguay, was ja aus, wie wir erzählt haben, nicht in Montpellier stattfinden durfte, weil Trat sich's verscherzt hat und ihnen dann diese Dinge eben nicht mehr zugestanden wurden, diese Sonderlocken. Und stattdessen relativ groß gemacht in Béziers tatsächlich. Spannendes Spiel zwischen Uruguay und All Blacks 15. Davor das Derby zwischen den Frauen von Béziers und Narbonne, was auch schön war in diesem großen Rahmen. Mehrere Konzerte. Also wirklich groß gemacht. Aber ja, ich sage natürlich, also wir können regelmäßig in Béziers spielen. Das Stadion ist eh viel schöner und viel größer. Größer, ja, schöner. Und wir ziehen müssen halt umziehen, wenn ihr mich hier nicht machen lasst. Woraufhin die Stadt Montpellier natürlich gesagt hat, naja, also wir haben einen Vertrag und wenn du dich rauskaufen willst, tob dich aus. Es gibt mit dem Fußballverein jemanden, der umziehen möchte. Sie finden die. Aktuell sitzt die Stadt Montpellier halt wirklich am längeren Hebel. Der MHSC muss dringend aus dem Stade de la Mosson raus. Was schade ist, hier haben wir auch ein Stadion, was 2007 mehrere WM-Spiele hatte und Champions Cup-Spiele unter anderem von Clermont ausgerichtet hat. Und Top 14 Halbfinale und was weiß ich, aber er ist ja schon seit Jahren baufällig und große Teile der Tribünen nicht mehr nutzbar. Eigentlich wollten sie ein komplett neues Stadion bauen, aber da sie jetzt ja in der zweiten Liga sind, ist der Umzug dann schon ein wenig realistischer als ein Neubau? Sagt die Stadt Montpellier natürlich auch. Also, ja, wenn du gehst, wir hätten da jemanden. Montpellier hat, der Fußballverein hat ja auch schon im Stadion gespielt, weil das Stade de la Mosson ja regelmäßig überflutet war. Oder ist. Deswegen sind die ja regelmäßig schon dahin umgezogen. Aber naja, das ist ein Dauerthema, über das wir sicherlich noch ein paar Mal reden werden. Aber Altrad kann es halt auch nicht lassen. Ich bin mir gespannt. Er kandidiert ja mal wieder als Bürgermeisterkandidat.
Vielleicht
Ich
wird es
bin
ja
mir
dieses Mal
sicher, das
was.
wird. Vielleicht wird es dieses Mal was. Nein. Kommen wir zu Pro D2, beste Liga der Welt, aber leider aktuell noch nicht im neuen Streaming-Angebot. Für den ein oder anderen Verein ist es vielleicht auch besser, dass man dieses Spiel nicht im Ausland verfolgen
Ja, fangen wir
konnte.
da mal mit einer Wehr an. Also, ja, zu Hause stark, auswärts nicht ganz so. Wir verlieren erneut 49 zu 6 gegen Colomiers, das kann man überspringen. Ähnlich sieht es auch. Ja, eigentlich, ich meine, zwei Ergebnisse hatten wir schon angesprochen. Ansonsten war das wirklich ein gelungener, also ein wirklich gelungener, ein spannender Pot de Deux-Abend mit extremst vielen Auswärtssiegen. Und da fangen wir mal mit dem ersten an. Denn Biarritz verliert zu Hause gegen DAX 18 zu 33. DAX damit, ja, sind ja mit minus 5 Punkten in die Saison gestartet. Und ja, jetzt damit nicht mehr Abstiegskandidat, sondern kämpfen sich so langsam, möchte ich sagen, ins ja, Tabellenmittelfeld. Sind jetzt auf dem 14. Platz mit 16 Punkten. Wenn man die 5 Punkte, ja, die ihnen fehlen, theoretisch, ne, sind ja minus 5 Punkten gestartet, dazu zielen würde, dann wären sie heute auf dem 10., 11. Platz, 10. Platz. Und Carcassonne, Stade Montois, 15. 16. Platz, schon bitter. Umso besser für DAX, dass sie jetzt langsam aufdrehen und die Punkte holen. Was mit Biarritz los ist in dem Spiel, wusste ich aber auch nicht. Also, das ist ganz komisch.
Ja, zumal Derby ist es ja auch für Biarritz in jedem Fall der nächstgelegene Gegner. Ob da jetzt wirklich so eine historische Rivalität ist, sei mal dahingestellt, aber zumindest geografisch in diese Kategorie einzuordnen. Stadion war auch richtig voll. Aktuell haben die französischen Vereine oder seit einem halben Jahr haben es ja so diesen Trend, dass sie alle das eigene Trikot an den verschiedensten Orten der Stadt aufhängen, wo sie gerade spielen. Und fand ich schön. Also ich hatte das Gefühl, da war so ein bisschen Feuer drin aus von der Social Media Abteilung von DAX. Hatte ich echt das Gefühl, da war Feuer drin. Und
Da hast du dich gefreut, ne?
habe ich mich richtig gefreut. Es hat Spaß gemacht. Und finde ich aber am Ende auch wirklich, also das Spiel war überraschend. Dass DAX das hoch gewinnt, hatte ich auch nicht gedacht. Aber schön ist es. Also der Abstiegskampf bleibt echt spannend. Auch weil die Konkurrenz natürlich ein bisschen mau spielt, aber trotzdem.
Da kann man ja DAX keinen Vorwurf machen, dass die Konkurrenz nicht punktet, ne?
Ja. Und vor allen Dingen, also ich meine, Mont-de-Marsan haben ja wirklich nachgelegt. Also wie viele Spieler haben die nachverpflichtet? Fünf, sechs. Die haben sich ja echt Mühe
Und ja,
gegeben, um da irgendwie
nochmal
das.
sagt man, eine Ecke aus Stade Français geholt, ne?
Die geben sich schon echt Mühe, da irgendwie das Ruder rumzureißen. Aber DAX, der einzige von diesen drei Vereinen, der wirklich besser wird. Carcassonne sind nicht schlechter geworden, aber genau wie Mont-de-Marsan sind sie halt auch nicht besser geworden. Und DAX sind deutlich besser
Ich
geworden.
finde halt, dass Carcassonne immer noch so National-Rugby spielt, so Boom-Boom-Rugby, no skill, ja, wie der BRC. Aber so wirklich ohne jegliche Überlegungen, dann fehlt der Kick in den richtigen Momenten, da fehlt dann die Gasse. Es ist so wirklich, also nur mit Mentalität geht es dann halt auch nicht, ne? Also da kommst du halt an deine Grenzen irgendwo.
Dafür ist die Pro de Deux halt mittlerweile einfach wirklich zu gut. Aber gut, Mont-de-Marsan haben wie gesagt auch verloren, 6 zu 16 gegen Soyons-Angoulême. Das Spiel des Wochenendes aus sportlicher, wenn auch nicht aus, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll, aus Ligasicht vielleicht nicht, aber aus sportlicher Sicht war das Duell zwischen Aurillac und Provence sicherlich das Spiel des Wochenendes. Aurillac 21-22-0 in Führung gegangen. Provence, die nach der Sirene noch den 32-31-Sieg geholt haben und den zweiten Auswärtssieg in Folge geholt haben, haben wir das Wochenende davor in Colomiers gewonnen. Da bewegt sich echt was. Geht gut voran. Fun Fact am Rande, das erste Mal seit, oh, was haben sie gesagt, seit 38 Jahren, dass Philippe Saint-André ein Aurillac-Spiel, ein offizielles Spiel hatte. Auch eine wilde Statistik. Aber ja, es geht voran. Man muss auch. Sie müssen ihrem Status gerecht werden. Aber Immerhin, ich meine, gewonnen ist gewonnen.
Hallo?
32-31, Aurillac auch kein heimschwaches Team. Aurillac ist vieles, aber definitiv kein heimschwaches Team.
So, sorry, und die Technik hat mich verlassen. Bin ich wieder da? Marc?
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Halleluja. Ich habe nämlich nur dumm gegrinst gerade und Marc war auf einmal weg. Jetzt bin ich auch wieder da. Dementsprechend, ich bin wieder am Thema.
Weil, wie gesagt, Aurillac zu Hause zu besiegen, ist nie eine kleine Sache. Und finde ich schon eine Erwähnung wert. Aber bevor wir, ich glaube, wir haben eigentlich fast alle Ergebnisse. Ja, Agen zu Hause 23-27 gegen Oyonnax verloren. Auch ein Spiel, über das man reden kann. Aber das Spiel, über das ich wirklich reden möchte, das ist natürlich, wie könnte es anders sein, Vannes gegen Grenoble.
30.000 Mann.
Vor 30.000 Fans in Rennes. Souveräner Sieg von Vannes.
Also weil Grenoble dann Zeitpunkt fast nochmal zurückgekommen ist in der zweiten Halbzeit, ne?
Ja, fast, aber ehrlicherweise hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Vannes dieses Spiel aus der Hand gibt. Wo ich ja so ein bisschen, ich bin ja ein bisschen zwiegespalten. Ist das jetzt eine gute Sache oder nicht? Wollen wir, dass Vannes so ein Heimspiel so souverän gewinnt? Wenn ich ins Stadion gehe, jemand, der nicht regelmäßig ins Stadion geht, weil ich in Rennes wohne und es dort, na gut, es gibt Drittliga-Rugby, aber naja, das Velodrom, in dem Rennes der REC spielt, der REC, wie er immer genannt wird, was irgendwie ein bisschen schwierig klingt, ist halt auch kein mega geiles Stadion. Also wenn man es halt so vergleicht, also ich gucke ja nicht so regelmäßig Spiele von Rennes. Aber die drei Leute, die da hinter dieser gigantischen Anzeigetafel auf den bröckelnden Steinstufen dieses Velodroms stehen, puh, hätte ich nicht mega Bock drauf, muss ich sagen.
Du hast ja auch Höhenangst, du hast ja auch Höhenangst.
Stimmt. Ich meine, am Ende ist es immer noch Rugby, natürlich hätte ich irgendwo Lust drauf, aber naja, grandiose Atmosphäre. Wirklich grandiose Atmosphäre und wirklich ein souveräner Sieg. Erik Marx in der 55. Minute eingewechselt. Also auch mit deutscher Beteiligung. Und ja, wie gesagt, wann haben dieses Spiel so souverän gespielt? Und Grenoble musste langsam sich eigentlich auch fragen, ob man mit der aktuellen Leistung wirklich zufrieden ist oder sein kann. 9. Platz.
Hatten aber auch natürlich einiges an Offside-Struggle, ne? Also Off-Field-Struggle.
Das stimmt.
Das muss man auch dazu sagen.
Das stimmt. Das stimmt schon. Und dass es nach drei verlorenen Finalspielen nicht einfach ist, dass es nicht einfach ist, wenn einer deiner besten Spieler in Sam Davis, der ja nur wirklich auch sehr wichtig für den Spielverlauf, wenn so langfristig ausfällt. Auch klar, logisch. Trotzdem, bis jetzt nach einem Saisondrittel, würde ich schon sie eher zu den Enttäuschungen der Saison zählen, als zu denen, die Erwartungen erfüllen.
Ne, wäre es übertroffen, oder? Für dich.
Ja, absolut.
Seht ihr mal.
Ich meine, eine Spitzengruppe setzt sich ab, ne? Mit Vannes, Colomiers, Valence und Provence. So diese kleine Spitzengruppe.
Und danach hinterher im Peloton ist da schon der Wehr dabei. Das ist schon nicht schlecht. Ne?
Ja, also finde ich wirklich gut. Und wie gesagt, wir sind jetzt 11 Spieltage sind rum.
Kommen noch mal ein bisschen mehr als das Doppelte.
Nee. 19 kommen noch. Ja. Aber ich finde, so erste Tendenzen lassen sich schon erkennen.
Ja, absolut, absolut.
Naja, das eins, glaube ich, der größte, also definitiv eins der größten, vielleicht sogar die größte Zuschauerzahl für ein reguläres Pro de Deux-Spiel. Müsste ich nochmal recherchieren.
Doch, ist aber auf jeden Fall der Zuschauerrekord.
Ja.
Doch.
Also Finalspiel natürlich drüber gewesen bis jetzt. Also vor allem die ganzen Pro de Deux-Finals, die sie in Bordeaux gespielt haben, weil früher gab es ja noch diese Abwechslung zwischen Bordeaux und Toulouse. Mittlerweile ist ja nur noch Toulouse. Aber ja, für ein reguläres Saisonspiel kann ich mir gut vorstellen, dass ein Rekord ist. 30.000 finde ich schon echt anständig.
Absolut.
30.000 haben wir in der Pro de Deux leider, in der National leider nicht gekriegt.
Ganz knapp vorbei nur. Ganz knapp.
Aber tatsächlich für die Derbys, die es gab, recht wirklich anständige Zuschauerzahlen. Also vor allem Bourg-en-Bresse gegen Bourgoin. Vergesse immer, dass man da dass man es als K sprechen muss. 24-3 am Ende ein eindeutiger Sieg, aber volle Hütte. 6.000 waren es, glaube ich, 6.500. Irgendwas in die Richtung. Was ich auch echt anständig finde für ein Drittligaspiel. Und für das Derby des, ja, vielleicht bald einigen Suresnes-Massie waren es auch etwas über 1.000 Zuschauer, was für Suresnes auch recht gut ist, weil das Stadion eigentlich nur für 950 zugelassen ist. Also von
Die
daher
anderen
als
haben über
offizielles.
einen Zaun so zugeschaut. Das ist ja nicht so groß. Sie sind berghoch gekraxelt und dann haben sie einen Zaun gestellt.
War gut voll, Spiel war spannend. 13-23 hat Massi gewonnen. Ja, souverän. An Derbys war es das noch nicht ganz, aber dazu kommen wir, glaube ich, am Ende. Tarbes kommt nicht wirklich aus dem Tal, was für einen Ort in den Pyrenäen schwierig ist. 18-21 gegen die Alpinisten von Chambéry verloren.
Katastrophe. Schon wieder.
Also ich meine, es ist nicht so, das Wilde ist, dass es in der Tabelle gar nicht so katastrophal ist, wie es sich anfühlt. 4 Punkte hinter Macomparoi ist nicht katastrophal, das ist machbar. Wobei eigentlich ist das Schwachsinn, was ich sage, weil sie müssten die 6 Punkte bis Bourgoin aufholen, weil Relegationsplatz gibt es ja nicht mehr.
Eben. Wobei Bourgoin ist natürlich auch nicht im absoluten Form hoch. Also verlieren schon wieder. Also das ist schon.
Ja, ich glaube, Suresnes ist nochmal so ein Thema. Was Suresnes hat, sind punktgleich mit Bourgoin 19 Punkte. Wobei man in Fairness sagen muss, wo Bourgoin 3 Siege geholt hat mit 5 Bonuspunkten, hat Suresnes 3 Siege und 2 Unentschieden geholt. Dafür nur einen Defensivbonus. Vielleicht trotzdem nochmal ein Unterschied, aber ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn sich abzeichnet, dass die Fusion zwischen Massi und Suresnes wirklich zustande kommt, die Spieler von Suresnes vielleicht. Weil es kann in beide Richtungen gehen. Ich kann mir auf der einen Seite vorstellen, kann ich mir da, dass sie dann sagen, naja, dann ist jetzt sowieso nicht mehr so wichtig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie dann sagen, naja, jetzt erst recht, weil wir müssen ja irgendwie unseren
Vertrag
Platz in diesem
sicher
neuen
erhalten, ne?
Team. Ja. Aber jetzt wird, ansonsten wird es nicht einfacher. Bourgoin sind sicherlich nicht gut in Form. Es ist machbar, das aufzuholen. Aber ja, ganz gleich wird es Bourgoin auch nicht machen. Albi hat sich die nächsten 2 Spieler von Castres gesichert. Unter anderem saßen ja auch Xavier Sadourny, der Trainer von Castres, und Pierre-Henri Rivol, der Präsident von Castres, auf der Tribüne in Albi. Sportlich läuft es gut für die Schwarz-Gelben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dem ein oder anderen Fan in der Seele ein wenig wehtut, das Farmteam des einst historischen Rivalen geworden zu sein. 24-18 gegen Rennes. Nicht so souverän, wie man es gerne hätte, aber ein Sieg
Gewonnen
ist ein
ist
Sieg.
gewonnen.
Und Rouen hat 19-10 gegen Niort gewonnen, ohne deutsche Beteiligung in dem Fall. Und eine kleine Überraschung gab es noch in Lille, dort hat Olympique Marquard Rugby 23-28 gegen Périgueux verloren. Ein Spiel, das sie ein bisschen aus der Hand gegeben haben. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber jetzt kommen wir zu den wirklich relevanten Partien. Ein Spiel, bei dem man nicht wirklich das Gefühl hatte, es hätte anders ausgehen können. Es war eine Evidenz dieses Ergebnisses. Und das sage ich vielleicht auch nur mit meiner Fanbrille. 31-20 hat Narbonne gegen Nizza gewonnen. Das absolute Topspiel des ersten gegen den zweiten. Ich sage das natürlich nur mit Fanbrille, weil es natürlich schon beide Teams sehr berechtigte Gründe hätten zu sagen, dass sie das Spiel hätten gewinnen müssen.
Hätte, hätte,
Und
Fahrradkette.
dann, es gab dieser, wie es halt zum Essen ist, es gibt halt so diese Drehmom diese Momente, die so ein Spiel einfach drehen, und es gab diesen einen Moment, so ungefähr 20 Minuten vor Schluss, mit wo Peter Beetham, der spielt immer noch, den auf der Außen einen Ball abgefangen oder intercepted hat, der definitiv sonst ein Versuch geworden wäre, und dann mit gefühlten 2 km/h das gesamte Spielfeld hochge. Ich will nicht sprintet
Gekrochen,
sagen,
gekrochen.
weil es hat ihn aber auch keiner eingeholt. Also, ich weiß es nicht, aber es sah schon, wo ich dachte, oh, also für einen Flügelspieler ist das jetzt nicht unbedingt Spitzengeschwindigkeit. Wobei, er ist ja kein reiner Flügelspieler, aber trotzdem. Aber ja, das sind dann diese Momente, wo man sagt, ja, das dreht halt ein Spiel. Das ist dann die Entscheidung. Aber es war auch eine wirklich solide Defensive von der Bonne. Im Großen und Ganzen haben sie da gerade die 3 Szenen, die Nizza auf der 5-Meter-Linie hatte, wirklich souverän verteidigt. Und worauf ich als Fan ja besonders stolz bin, sie haben sich nicht ins eigene Bein geschossen.
Also als Narbonne-Fan
Das ist
kann man
eine
da stolz sein, da stimme ich zu.
Premiere, dass sie
Hast
sich
du eigentlich,
nicht
du hast auch
nochmal ins
live gesehen
eigene.
wahrscheinlich, oder?
Natürlich. Natürlich. Was ich sagen werde, ist, dass da tatsächlich, dass das eins der Spiele ist, wo die Zuschauerzahl ein wenig enttäuschend war. Also wir waren bei 4.500, was ich denke, für ein Topspiel, gerade bei dem Spiel, wo es eine gewisse Rivalität gibt, und die gibt es zwischen diesen Vereinen. In den letzten 5, 6 Jahren hat es in so viele hitzige Duelle, mehrere Finale zwischen diesen Vereinen gegeben. Ein Spieler kann nach so einem Spiel oder hat die Fähigkeit zu laufen verloren wegen dieses Duells. Ich finde, da kann man schon auch mal noch 1.000, 2.000 Leute mehr ins Stadion kriegen. Aber es ist, wie
Wobei
es
ich weiß
ist.
nicht, wie es in Narbonne ist, aber in Frankreich wird es auch immer kälter. Vielleicht ist auch, keine Ahnung, auch bei uns jetzt hier Minus gerade, vielleicht lässt auch das dann die. Da denkt man, denkt man sich, dann bleibt man lieber auf dem heimischen Sofa und guckt sich das Ganze bei Rugby-Rama an.
Ist möglich. Ich muss auch sagen, dass ich den Spielplan der Centurion, des Erstliga-Volleyballvereins, auch nicht im Kopf habe, die ja auch erstaunlich gute Zuschauerzahlen ziehen. Also erstaunlich gute für Volleyball. Was ja denn doch nicht unbedingt immer so ein gigantischer
Magnet.
Zuschauermagnet ist. Ist aber tatsächlich auch so eine überraschend große Szene. Also es gab Béziers hat immer noch Erstliga-Frauenvolleyball, die auch so um die 2.500, 3.000 ziehen. Und dann Grisson, was ja nur wirklich ein kleiner Vorort von Narbonne ist, hatte auch ein Erstliga-Volleyball-Team bei den Frauen, was ich auch erstaunlich fand. Ich bin ja mal gespannt. Mont-de-Marsan ist gerade auf dem besten Weg, dass das Frauenbasketballteam, die von den Zuschauerzahlen her am Stade Montois vorbeizieht. Sieht aktuell echt danach aus. Ich meine, das soll jetzt nicht despektierlich klingen gegenüber den Basket-Landes, die ja nur wirklich eines der erfolgreichsten Teams im französischen Frauenbasketball sind. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn du sagst, naja, allein schon von dem Fakt her, dass Mont-de-Marsan keine großen Hallen hat, sollte das nicht der Fall sein. Aber mal schauen. Das Derby steht an. Ich weiß nicht, ob jetzt schon oder das. Doch, ja. 28. November, nächster Spieltag ist dann schon Derby, wenn auch in DAX, aber.
Das ist ein richtiges Derby.
Ja. Da freue ich mich drauf. Da
Das
freue ich mich
wird
echt
richtig
drauf.
gut, hoffentlich.
Das wird schön. Oh, ich glaube. Es wird vor allem schlammig, aber das ist ja da so üblich. Da bin ich gespannt. Naja, hast du das Spiel gesehen? Narbonne gegen
Ich
Nizza.
muss dich enttäuschen, Marc. Ich
Das ist schon eine
weiß
gigantische
gar nicht, was ich gemacht
Enttäuschung.
habe in meinem Urlaub. War so kaputt. Ich weiß gar nicht, ich habe kaum Rugby geguckt. Ich habe richtig Rugby-Pause gemacht. Ich habe gar nicht über Rugby nachgedacht.
Fair.
Ja, es war genug Rugby.
Fair.
Jetzt geht's wieder los. Aber Wenn man 3, 4 Tage da nichts gemacht. Rugby-spezifisch ist.
Ich glaube, es ist auch so eine Sache, die man als Außenstehender vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, dass du ja dadurch, dass du in deiner Freizeit noch, naja, 2 Podcasts machst, effektiv oder anderthalb zumindest,
Anderthalb, ja.
aber es ist ja schon, meine, als Profi-Rugby-Spieler heißt es ja für dich eigentlich nach Feierabend weiterarbeiten oder
Aber es ist
dich
ja
weiter
meine
mit der Arbeit
Passion, es ist ja meine
auseinandersetzen.
Passion. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Aber man ist halt manchmal schon kaputt, muss ich sagen. Und gerade wenn man sich mit deutschem Rugby befasst, ist es, glaube ich, auch etwas, wie soll man sagen, für einen Kopf vielleicht auch mal anstrengender. Oder nicht für den Kopf, ist vielleicht das falsche Wort, für die Nerven, oder? Kann man das so sagen?
Ja, schon, schon,
Da gibt es ja auch
kann
schon den
ich
einen oder anderen
nachvollziehen.
Facebook-Spezialisten, das ist schon hammerhart, ey.
Es ist eine kritische Szene. Man hat dafür, dass,
Eine
dass in den
kritische
letzten Jahren nicht
Szene.
so viel. Ja, also, ich meine, es ist natürlich auch mal so eine Angewohnheit, aber ich bin halt schon immer überrascht, dass du, wenn man die Sportschau denn tatsächlich mal, was sie nur selten genug tun, was über Rugby schreibt und dann der erste Kommentar darunter ist, ja, aber das, warum schreibt ihr denn schon wieder sowas Negatives? Warum schreibt ihr nicht noch über das und das? Warum ignoriert ihr das und das? Also, seid doch froh, dass überhaupt mal was kommt. Aber es ist diese Erwartungshaltung, weißt du, das ist so eine Sache, ich kenne das halt sonst nur, ich kriege das immer nur von American Football Fans mit, die so überzeugt sind, dass ihr Sport das Geilste auf der Welt ist, dass es gar nicht sein kann, dass es Leute gibt, die das nicht
Du musst
mögen.
wissen, dass das von den New York Giants ist und der. Dein, sorry, ich bin kein Nerd, ich gucke auch andere Sachen.
Entweder du findest es geil oder du bist nur zu dumm, es zu verstehen. Und ich finde das echt wild, dass man, ich meine, man kann sich vom American Football in Deutschland viel abgucken. Ich bin ein großer Fan davon. Was heißt ein großer Fan davon? Ich finde es schön, ob das nur alles immer sinnvoll ist oder nicht, aber ich finde es schön, dass die den Sport oder ihre Ligen einfach deutlich größer denken. So, da wird einfach gesagt, ja, ist doch egal, nur, weißt du, das sind ja so Momente wie vorhin mit Nizza, wo ich denke, da merke ich halt, dass ich auch so eine German Angst habe. Und du sagst, naja, aber was ist denn, wenn es nur. Und ich sage, natürlich spielen wir das hier im Bundesliga-Stadion von Eintracht Frankfurt. Natürlich. Und wenn nur 2000 Leute kommen, ist egal, wir machen eine große Show. Da sind Feuerwerk, da sind Tanzen mit Gruppen
amazing wird es.
und das finde ich halt schon, wo er sagt, ich find's beeindruckend, dass man dieses Selbstbewusstsein hat, das ganze große Denken. Und das ist so eine Sache, wo du sagst, als deutscher Rugby versteckt man sich dann vielleicht schon, wenn man sagt, das Finale findet im.
In der Buschallee beim RK03 statt.
Ja, was ja kein. Ist ja nicht mal despektierlich gemeint, aber so andere Ligen würden halt nicht auf die Idee kommen zu sagen, natürlich spielen wir unser Finale in einem Stadion, das noch gar nicht gebaut ist. Wobei, gut, FIFA WM, aber trotzdem. Da haben die irgendwie vorher noch die Tribünen gegossen, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Was ich ja beeindruckend finde.
Also im
Aber
RK03
es
jetzt, in
ist.
der Buschallee.
Ja,
Ja, war so eine
ja.
Vereinsaktion von denen. Man kann über den Verein
Aber es.
sagen, was man will, aber die, das sind schon Anpacker. Das kann man nicht anders sagen. Die haben ja auch da ihr Vereins,
Es.
also das ist schon, die machen schon gute Arbeit.
Aber es schreit am Ende halt nicht großes Ereignis. Und das ist dann halt so, wenn man sagt, oh, das denken andere liegen größer. Aber ja, dass man dann. Dass man überall nur runter. Dass man als deutscher Rugby-Fan noch eine Erwartungshaltung hat, finde ich optimistisch. Das finde ich schon ein wenig. Ja, hat man das noch? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ein Problem, dass man es nicht mehr hat. Auch das weiß ich nicht, aber.
Ja, wir geben alle unser Bestes, jeden Tag. Sagen wir mal so, das ist die Hauptsache. Man darf sich nicht von denen entmutigen lassen, die immer irgendwie einen Grund finden zu nörgeln. Gibt's genug von bei uns. Die haben einfach nichts zu tun, glaube ich. Die hocken dann zu Hause in ihren Buden. Keine Ahnung.
Das ist jetzt ein sehr, sehr schwieriger Übergang, der, glaube ich, nicht gut klingt. Aber nicht entmutigen, sondern ermutigen möchten wir uns, nachdem wir jetzt mehrfach von mehreren Personen darauf hingewiesen wurden, dass wir schon seit einer ganzen Weile die aktuellen Trikotfolgen schuldig sind. Es ist versprochen. Wir sind dran. Ich
es
hoffe,
wird auch
es
nicht
Anfang
gebrochen.
Dezember machen es. Es wird auch nicht gebrochen. Ich hoffe, es ist Anfang Dezember oder zumindest Ende November, dass wir das irgendwie umsetzen können, damit ihr noch einen Einkaufsguide für Weihnachtsgeschenke halbwegs rechtzeitig habt. Wir geben uns Mühe. Es ist aktuell ein wenig schwierig. Aber das kriegen wir hin. Es ist versprochen. Und
wenn
wie
ihr
gesagt,
was für
in der
Budget
Hoffnung,
braucht,
dass
dann guckt mal im Online-Shop im Nivea vorbei. Da findet ihr auf jeden Fall was.
Wir gehen in jedem Fall mit euch die aktuellen Sachen durch. Es wird ein Guide, Einkaufsguide geben. Das kriegen wir hin. Es ist versprochen. Ihr kriegt auch alle noch eine persönliche Antwort. Aber nicht heute.
Kriegst du die ersten
Ansonsten,
Hate-Kommentare?
Euch
Kriegst du die ersten Hate-Kommentare? Ey, Digga, ey, macht alles schlecht.
Wo bleibt das?
Nein,
ist ja vollkommen fair. Ist ja absolut
ich
richtig.
Ich bezahle nichts dafür,
versprochen.
Es ist kostenlos und ohne Werbung. Ich will es schneller, es ist nicht gut genug.
Es ist schon, ich find's fair. Weil ich hab's so oft versprochen und seit Monaten sage ich, es kommt und es kommt nicht und ich ärgere mich da selbst darüber. Vor allem, ich meine, du kannst es so halb sehen, wie mein Schrank mittlerweile mit
deine Frau sollte dir verbieten, noch weitere Trikots zu kaufen.
Ich habe tatsächlich nur einen Schrank gekauft. Also mal schauen. Also es ist ja auch fair zu sagen, dass es durchaus ein Thema ist, bei dem ich leidenschaftlich dabei bin. Und ich hoffe, dass wir jetzt vor Weihnachten darüber reden können, weil es sind ja auch so Dinge. Also ich habe heute das aktuelle Montpellier-Trikot an, einfach weil ich es noch nicht anhatte, seit ich es gekauft habe. Ich dachte, das ist jetzt die Gelegenheit. Und ich habe ja eine Meinung darüber. Und es kann ja nicht sein, dass es immer nur meine Frau ist, die diese Meinung abkriegt. Das geht ja auch nicht. Daher, freuen wir uns alle drauf. Wie gesagt, ich hoffe, dass es dann für euch immer noch rechtzeitig ist, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und ansonsten, wenn ihr auch noch Fragen, Anmerkungen habt, auf die ihr eine öffentliche Antwort im Podcast haben wollt und dann Wochen später auch, naja, nicht Wochen später, aber etwas später auf Instagram oder per E-Mail, dann könnt ihr das auch gerne tun. Und zwar an info@blueblondrugby.de oder auf Instagram an blueblondrugbypod. Wir freuen uns, wir lesen es auch wirklich, versprochen. Ich komme nur nicht immer zum Antworten.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn es ist leider unser Hobby. Wir sind keine Fulltime, wir sind nicht der Kicker oder die Sportschau. Wir sind einfach hobbymäßig, versuchen wir so gut wie möglich zu informieren. So.
Es ist aktuell wie in vielen anderen Jobs, ist es auch bei meinem Job aktuell vor Weihnachten die heiße Phase und kommt aktuell viel zusammen. Ich freue mich einfach nur, aktuell freue ich mich tatsächlich darüber, dass die Anstoßzeiten oder Ankickzeiten um 21 Uhr sind, weil das heißt, da komme ich vielleicht tatsächlich zum Gucken. ich meine, ich schlafe auch zur Halbzeit ein, aber zumindest die erste Halbzeit gucke ich. Naja, wie dem auch sei, wird gut. Ich freue mich in jedem Fall am Freitagabend um 21 Uhr. Ja, Freitagabend 21 Uhr ist der nächste Top-Kartor-Spieltag oder fängt der nächste Top-Kartor-Spieltag an mit, ich will sagen, Po gegen Bordeaux. Wäre jetzt mein Tipp. Ich meine, das lässt sich ja ganz schnell verifizieren. Knapp daneben ist es Bordeaux gegen Po.
Bordeaux gewinnt.
Ja, würde ich auch mal ausgehen. Es ist kein Pro-de-Deux-Spieltag. Deswegen am Freitagabend schon das Samstagabend-Topspiel, damit ihr dann Samstagabend alle das Frankreich-Spiel gucken könnt.
Vive la France!
16:30. Ich meine, gegen Australien kann man ja zumindest, also wenn sie gegen Australien verlieren, dann haben sie ja wirklich ein Problem.
Hör mir auf.
Aktuell ist ganz große Untergangsstimmung. Vielleicht auch nur semi zu Unrecht, aber mal schauen. Ich bin wirklich, aber wenn sie gegen Australien verlieren, dann könnte das vielleicht sogar schon. Dann wird vielleicht Galtier schon sehr stark in Frage gestellt, glaube ich.
Wahrscheinlich auch
vollkommen zurecht. Also mal schauen. Vielleicht wird Fabien Galthié auch der nächste Trainer von Brive. Wir warten es ab.
Also das, man wartet es ab, dann würde er mit seinem Sohn zusammen. Mal gucken.
Oh ja, stimmt. Stimmt, das hatte ich sogar vergessen. Schön, wie sich das manchmal, schön, wie sich das manchmal klärt. Wir berichten nächste Woche drüber, ob es soweit ist. Ich würde ansonsten sagen, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge und wir wünschen ein schönes Rugby-Wochenende und hören uns dann in der kommenden Woche mit Fabien Galthiés Vorstellung beim SEA Brive und ja, bis dahin.
Mach's ciao. Gut. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.